Andreas Rathbuch und Thomas Kraus.
Das Band läuft. Ach, ist das herrlich. Wir sind an, ich will nicht sagen alter Wirkungsstätte, das wäre jetzt zu viel, aber wir waren, glaube ich, vor knapp anderthalb Jahren hier bei Ruprecht Polenz. Damals haben wir hier, ich würde sagen, 5 Meter weiter gesessen, nämlich im Garten. Jetzt sitzen wir hier in seinem
Wintergarten.
Wintergarten,
nennt sich das,
wunderschön.
Ja.
Haben gerade einen herrlichen Tee serviert bekommen und Ruprecht Polenz wirkt fit wie eh und je. Herr Polenz, wie erleichtert sind Sie, dass wir jetzt wieder eine Regierung bekommen und nicht mehr ja, in dieser Wartestelle sind im Moment oder in dieser Lauerstellung auf das, was da auf uns zukommt?
Naja, um das mit einem Bild zu beantworten, wenn man auf einer anstrengenden Wanderung ist und man kriegt langsam Hunger und weiß aber, es ist noch ein ganzes Stück zu gehen, dann wird es höchste Zeit, dass irgendwie ein Lokal kommt, wo man sich stärken kann. Und wir sind ja in außerordentlich turbulenten Zeiten. Und es war jetzt wirklich schwierig, in dieser Zeit Wahlkampf zu haben, Koalitionsbildung zu haben. Und das hat ja in Deutschland auch schon mal ein halbes Jahr gedauert, bis es nachher soweit war. Mhm. Bin froh, dass es jetzt deutlich schneller gegangen ist. Das ist auch eine Leistung der Verhandler. Und ja, wir brauchen schnell eine handlungsfähige Regierung. Die Zeiten sind vielleicht so, dass die Herausforderungen ähnlich sind, wenn auch in anderer Form wie 1949 an das erste Kabinett von Adenauer.
Haben Sie schon alle 147 Seiten durchgearbeitet und sich Notizen gemacht? Oder?
Nein, ich wusste zwar, dass Sie heute kommen und auch herzlich willkommen hier bei uns in Münster.
Dankeschön.
Aber ich habe mir angeschaut, was zur Außenpolitik drinsteht und was zur Migration und Integration drinsteht. Das andere kommt dann nochmal.
Okay.
Bevor wir gleich nochmal sprechen, was Sie erwarten von dem Koch, wenn wir in dem Bild bleiben, Herr Merz, der dann ja unser Kanzler wird, wollen wir noch kurz darauf hinweisen, wir werden nicht jetzt ganz groß aufs Biografische eingehen, da verweisen wir auf die Folge, die wir damals aufgenommen haben, 2023, da haben wir ja sehr viel über Ihre Zeit als Generalsekretär gesprochen, Sie waren Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses oder haben dabei auch mitgearbeitet, wir wollen also mit Ihnen über aktuelle Politik reden, ja deswegen vielleicht gleich die Frage, Merz wird jetzt vermutlich am 7. Mai Kanzler, was erwarten Sie von Ihrem langjährigen Parteifreund?
Ja, ich glaube, wir alle in Deutschland erwarten, dass unser Land durch diese Turbulenzen gut kommt. Und deshalb muss man sich klar machen, es ist schon ein Riesenerfolg, wenn dieser Regierung das gelingt. Normalerweise hat man ja immer die Erwartung, also das müsste noch sozusagen viel besser werden und da und dort. Also wenn wir nach diesen 4 Jahren sagen können, wir haben in etwa den Standard gehalten, wie wir jetzt 2025 leben, dann wäre das meines Erachtens ein großer Erfolg. Sie müssen ja mal schauen, die Turbulenzen, in die Trump jetzt gerade die Weltwirtschaft stürzt, die andauernde Aggression der Ukraine, Russlands gegen die Ukraine, ja. Mit der Gefahr, dass sich das ausweitet und ein Europa in einer Verfassung, die sich jetzt hoffentlich schnell verbessert, auch wenn Deutschland da tatkräftig vorangeht. Also das ist schon eine Lage, die kennen wir die letzten 7 Jahrzehnte nicht.
Mhm. Haben Sie beim ersten Drübersehen des Koalitionsvertrages, fehlt Ihnen da schon irgendwas? Haben Sie schon irgendwas festgestellt?
Nein. Was
Ihnen
fehlt? Also ich habe erstmal natürlich geschaut, ob mein Gefühl, worauf es jetzt ankommt, ob das sozusagen von den Koalitionären irgendwie auch geteilt wird, ob die von ähnlichen Sorgen und Überlegungen getrieben sind. Das ist, glaube ich, so. Es ist ja auch offenkundig, dass dieses Ziel, unser Land weiter in Frieden und Stabilität leben zu lassen, dass Europa so leben kann, das ist das Hauptziel. Und das wird eben jetzt von verschiedensten Seiten bedroht. So wie wir das eben im Grunde nicht mal in der Zeit des Kalten Krieges gekannt haben, denn da waren die Amerikaner wenigstens noch auf unserer Seite.
Ja.
Wenn Sie jetzt, Sie haben ja, sind ja als Zeitzeuge bekannt und beliebt und viele interviewen Sie ja auch zum Glück und sind für viele ja auch so ein bisschen die Stimme der Vernunft oder eine der Stimmen der Vernunft aus der CDU. Sie selbst haben Ihr Leben, Sie sind Jahrgang 46, ja, mal vielleicht von der ganz jungen Kindheit, als sie in der DDR wohnten, aber da haben sie vielleicht kaum Erinnerungen, aber sind dann ja mit ihren Eltern geflüchtet, haben aber ihr Leben ja in Demokratie, Freiheit und in dem, was wir Wohlstand nennen, gelebt. Und von ihnen ist, glaube ich, auch so dieses Zitat, wir leben im besten Deutschland, auch jetzt noch, das wir je hatten. Jetzt sind sie zehnfacher Opa. wie weit ist Ihre Hoffnung, dass auch Ihre Enkelkinder ein ähnliches Leben leben dürfen?
Ich würde alles dafür tun und ich glaube, das ist auch das Ziel der jetzt handelnden Politikerinnen und Politiker in Berlin und da schließe ich die demokratische Opposition ein. Das ist ja nicht nur eine Sache der Regierung. In einem föderalen Staat regieren wir ja sowieso mit den demokratischen Parteien überall in irgendwelchen Koalitionen gemeinsam. Das macht ja auch unsere Stärke aus. Aber wir haben eben so eine Bedrohungssituation, nach meiner Einschätzung, nicht gehabt. Wir hatten die Blockkonfrontation im Kalten Krieg. Sowjetunion und Verbündete auf der einen Seite, USA und Verbündete auf der anderen Seite. Aber wir haben eben jetzt mit der Trump-Regierung eine völlige Veränderung der Weltordnung, weil Amerika seinen Kurs komplett ändert. Und wir auch noch keinen Weg gefunden haben, das irgendwie wieder aufzuhalten. Das heißt, knapp gesagt, Amerika wechselt die Seiten im Augenblick. Die Truman-Doktrin 1948 zu Beginn des Kalten Krieges war, wir Amerikaner sind eine Demokratie. Unsere amerikanischen Interessen werden tangiert, wenn irgendwo auf der Welt Demokratien bedroht werden. Deshalb stehen wir an deren Seite. Das war knapp zusammengefasst die Truman-Doktrin. Und die gilt nicht mehr. So wie Trump sein Ziel, Amerika wieder groß zu machen, definiert, bezieht es sich nur auf einen, wie ich auch noch finde, falsch. Entschuldigung.
Oh, das ist die Eieruhr geht.
Das ist passiert. Der Frühschoppen kommt.
So wie Trump dieses Amerika wieder groß machen versteht, ist es eine völlige Abkehr von internationalen Verpflichtungen, ein reines An-sich-Denken, so wie Amerika vielleicht um 1900 an sich gedacht hat. Und diese Form von Autarkie scheint ihm auch wieder vorzuschweben. Und im Inneren veranstaltet er einen Staatsstreich. Deshalb sind jetzt auch für ihn Demokratien ähnlich wie für Russland systemische Herausforderungen. Er ist nicht mehr auf der Seite von Demokratien, deshalb versteht er sich auch mit den Autokraten dieser Welt, mit Putin, mit Erdogan, mit Orban besser als mit den Präsidenten oder Kanzlern demokratisch regierter Länder.
Aber für uns ist doch das Erschreckende auch, dass es im Grunde ja mit Ansage ist. Ne? Das Projekt 2025 wurde ja, ich meine, Trump hat immer so getan, als wenn er damit nichts zu tun hat und nicht so ganz weiß, was das ist. Aber das nimmt ihm ja keiner ab, oder?
Ja, ich glaube, nach wie vor nach den Meinungsumfragen, die es damals in Deutschland gab, wäre er nicht gewählt worden von uns. Aber die Amerikaner, die das ja auch alles sehen konnten, haben ihn trotzdem gewählt und haben bisher, glaube ich, auch noch nicht richtig einen Weg gefunden, Checks and Balances, die ja in der amerikanischen Verfassung angelegt sind, jetzt auch wirksam werden zu lassen, weil da auch Lücken sind, die Trump brutal ausnutzt.
Ja, und es scheint ja so willkürlich, dass wir uns ja überhaupt nicht in den nächsten 4 Jahre auf irgendwas einstellen können. Oder sehen Sie doch ein System dahinter?
Richtig, die Willkür hat aber Methode. Trump geht es darum, seine Macht zu demonstrieren. Und man demonstriert Macht am allerwirksamsten, wenn man völlig unberechenbar ist, wenn man so agiert, ich kann das machen, weil ich es will, Punkt.
Genau.
Und so agiert er. Ich kann es machen, weil ich will, Punkt. Ich kann Zölle verhängen, weil ich das will. Ich kann sie wieder zurücknehmen, weil ich es will. Ich mache sozusagen, was ich will. Und das kann morgen was anderes sein als heute.
So und das, wörtlich, ne? Das ist wirklich, ja, wir sitzen morgens da und gucken auf die Nachrichten und sagen, okay, was hat er jetzt wieder gemacht? Ja. Heute Morgen hat er ja teilweise wieder zurückgenommen.
Ja, klar.
Wenn diese Folge rauskommt heute Abend, kann das schon wieder ganz anders sein.
Ja.
Haben Sie trotzdem die Hoffnung, dass die Demokratie das in den USA überlebt, ist jetzt so ein hartes Wort.
Naja, ich finde schon, das ist gerechtfertigt, das Wort.
Wie weit könnte dieser Schaden auch nachhaltig sein?
Ja, der ist also schon jetzt gewaltig. Also Sie müssen sich vorstellen, eine Regierung handelt ja auch durch ihre Apparate, durch die Verwaltung. Die sind jetzt gerade durch das Vorgehen von Musk planmäßig dezimiert und werden mit anderen Personen aufgefüllt. Das heißt also, die Fähigkeit, sozusagen über gute Institutionen so zu funktionieren, dass man auch mit mäßig guten Politikern an der Spitze irgendwie klarkommt, die wird ja da systematisch ausgeschaltet. Das heißt, dieses Gegengewicht einer gut arbeitenden, gesetzestreuen, dem Gesetz verpflichteten Verwaltung wird gerade planmäßig unterminiert. Mhm. Und damit nimmt die Willkür zu. Wir haben das ja gesehen bei der Frage Abschiebung von diesen 200 angeblichen Terroristen nach El Salvador. Da hat das Gericht gestoppt, aber die Behörden haben jetzt nicht dem Gericht gefolgt, sondern der Exekutive, die gesagt hat, kümmern wir uns nicht drum. Das Scheinargument, die wären schon in der Luft gewesen, also die hätte man natürlich zurückholen können. So, und wenn das eben mit dieser Gruppe von Menschen geht, die nicht mal verurteilt waren, wo einfach die Behauptung da ist, sie seien Terroristen und Kriminelle gewesen, dann geht das im Grunde gegenüber jedem, der sich in Amerika aufhält. Und kluge, klarsichtige wie Timothy Snyder und andere erkennen das auch, schreiben auch darüber. Aber ich habe noch nicht den Eindruck, dass das allgemein angekommen ist. Das werden wir sehen. Ich vertraue, also wenn man jetzt fragt, worauf setze ich meine Hoffnung, dass das sich vielleicht doch noch aufhalten lässt. Inzwischen glaube ich am meisten auf den amerikanischen Föderalismus. Amerika ist ja auch ein Bundesstaat, wo die einzelnen Staaten ziemlich starke Rechte haben. Und Kalifornien und andere machen schon deutlich, dass sie sich an diese Willkür, dass sie sich der widersetzen werden. Man wird sehen, wie weit das geht. Bei der Justiz erleben wir einen intensiven Kampf, wo Gerichte natürlich noch nach Recht und Gesetz urteilen, aber zunehmend erleben, dass sie entweder durch Anweisungen des Justizministeriums die Entscheidung nicht zu befolgen unterlaufen werden, oder durch höhergerichtliche Entscheidungen, weil Trump da schon ziemlich viele Leute sozusagen nach seiner Richtung besetzt hat, die dann sagen, wir setzen das Urteil nochmal aus. Das war jetzt auch der Fall bei einem, wo alle sagen, der hätte dann garantiert nicht nach El Salvador abgeschoben werden können.
Das war ein
Hat ein Gericht gesagt, der muss zurückkommen. Und dann sagt das Gericht eins drüber, das stimmt schon, aber der Vollzug, den zurückzuholen, den setzen wir jetzt erstmal aus, weil der hätte irgendwie eine andere Form des Rechtswegs beschreiten müssen. Also knapp zusammengefasst, also auch die Kontrolle durch Justiz wird immer brüchiger und wackeliger. Und beim Kongress und beim also Senat und Repräsentantenhaus sieht man Nachrichten, wonach jetzt es doch auch dem einen oder anderen Republikaner ein bisschen mulmig wird. Also jetzt zum Beispiel diese Zollgeschichte bis hin zu dem Verdacht, jetzt hätte man am Ende noch ein massives Insider-Geschäft beobachten können, weil die eben gewusst hätten, dass Trump jetzt bekannt gibt, also 90 Tage setzt er die ganze Sache erstmal wieder aus.
Die Börsen gehen hoch.
Wenn man das sozusagen vorher weiß, kann man natürlich ein Vermögen verdienen. Und da wird jetzt hoffentlich geprüft, ob dann tatsächlich zusätzliche Investitionen von bestimmten Leuten getätigt wurden oder nicht. Mal schauen, was da rauskommt. Es ist klar, Musk und Trump haben auch gezielt den amerikanischen Kongress entmachtet, weil sie bestimmte Kontrollinstanzen, die die eingesetzt hatten, die eigentlich dem Parlament zugearbeitet haben, die haben die auch sozusagen kassiert und abgeräumt. Also dann sind wir noch bei der Presse. Heute war ein Interview von dem Verleger der New York Times irgendwo zu lesen, der sich auch große Sorgen macht, aber sagt, also wir sind eigentlich wirtschaftlich noch stark
genug. Im Stern, ja genau.
Wir werden das noch stemmen. Bei der Washington Post hat man ja die Intervention von Jeff Bezos, dem Amazon-Eigentümer, gesehen. Obwohl ich lese die Post, also sie halten sich immer noch wacker. Also die Redaktion lässt sich da jetzt noch nicht
komplett
in der Weise einschüchtern, nur noch über Freiheit und freie Märkte zu berichten. Das war ja sozusagen die Maßgabe von Bezos. Aber ganz massiv ist die Vorstellung von Musk beispielsweise, dass diese ganzen alten Medien, die sind sowieso von gestern, er will X zu einer Plattform ausbauen, wo dann quasi über aus den X-Posts generierte, über KI generierten Nachrichten die Hauptinformationsquelle der Zukunft wird. Gleichzeitig manipuliert er aber X so, dass ich inzwischen da weg bin. Also ich habe meinen X-Account
gelöscht jetzt,
oder? Nicht gelöscht, ich habe ihn stillgelegt. Genau, stillgelegt. Ich mach da jetzt erstmal nichts mehr. Können wir auch noch drüber reden, wie sich das da zuspitzt. Also es kommt schon knüppeldick und die Amerikaner sind ja nun auch nicht allein auf der Welt. Also allein dieses Verhalten von Trump jetzt bei der Zollfrage, wenn der Druck sehr stark ist, weiche ich dann doch zurück. Das registriert Putin doch auch und das registriert Xi Jinping doch auch. Ja. Also wie reagieren die Amerikaner worauf? Worauf reagieren sie noch?
Und aber die interessante Frage ist ja, wie, ich will gar nicht sagen Deutschland, sondern wie reagiert Europa? Und Friedrich Merz hat, wie ich finde, ich habe ihn ehrlicherweise sehr stark auch immer kritisiert für seinen, wie ich finde, und da würde ich auch Ihre Einschätzung nochmal hören, wobei ich sie teilweise aus den sozialen Medien kenne. Er hat ja so im Januar, wenn wir so an die Zeit denken, recht populistisch gehandelt mit diesen unsäglichen Anträgen, die da mit Hilfe der AfD durchgingen. Gibt sich jetzt in meinem, Thomas kann da gerne widersprechen, wenn das anders sieht, in meiner Wahrnehmung recht staatsmännisch und sagt, klar, wir brauchen Europa. Nur hat er eine Lösung? Also ist das, trauen Sie Ihrem Parteifreund das zu?
Also ich glaube, Friedrich Merz hat wirklich verstanden, worum es geht.
Ja.
Das hat auch zu der Veränderung geführt im Hinblick auf, was müssen wir jetzt denn machen, damit wir wenigstens genug Geld für die Verteidigung haben, ob wir das nachher so ausgeben können, dass wir dann auch tatsächlich so verteidigungsfähig werden, dass wir uns nicht verteidigen müssen. Das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt, aber ohne die Möglichkeit, dafür wenigstens das notwendige Geld zu haben, wäre es ja nun gar nicht gegangen. Das hat da seinen Meinungsumschwung, glaube ich, mitbeflügelt. Ob man das hätte eher sehen können, ich bin der Meinung, ja, aber das ist jetzt Schnee von gestern.
Ja,
ist ein aber also ich glaube schon, dass er diese Herausforderung sehr, sehr klar sieht. Er hat ja auch über seine Zeit als Vorsitzender der Atlantikbrücke gute Kontakte in die USA. Ich bin ganz sicher, dass er auch da zu verschiedenen Wirtschaftsführern und Politikern da auch einen Draht hat und sich das dann auch von denen nochmal erzählen lässt. Also diese Möglichkeiten wird er sicherlich nutzen. Und ich habe ein größeres Fragezeichen bei dieser Frage, wie sind wir mental gestimmt, um mit diesen Herausforderungen umzugehen.
Sie meinen auch die Wählerinnen und Wähler jetzt?
Ja, dass das in der Breite der Gesellschaft noch nicht richtig angekommen ist.
Ja.
Dass also da dieses Gefühl, wie ihr redet jetzt von Krieg, das gibt's doch gar nicht mehr. Und dann kommen eben bestimmte weitere Argumente, warum man das vielleicht doch nicht so ernst nehmen müsse, etc. etc. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung dieser Regierung sein, neben der militärischen Verteidigungsfähigkeit auch eine mentale Verteidigungsbereitschaft in der Bevölkerung herzustellen. Denn nur wenn beides zusammen vorhanden ist, ist tatsächlich die Abschreckungswirkung da, die potenzielle Aggression davon abhält, es mal zu versuchen.
Ist das jetzt eigentlich Ihre Wunschkoalition oder hätten Sie sich lieber Schwarz-Grün oder möglicherweise?
Es war kein Geheimnis, dass ich für Schwarz-Grün war. Ich habe es für töricht gehalten, in jedem Fall den Wahlkampf so zu organisieren und immer zu sagen, also mit den Grünen geht es gar nicht. Ich hätte sozusagen bei jeder dieser Äußerungen hätte ich als SPD Söder paar Weißbürste und ein Bier geschickt. Darauf steht er ja und hätte mich bedankt, denn mein Verhandlungsgewicht wächst natürlich mit jeder dieser Äußerungen und es war jetzt nun so, arithmetisch nachher auch nach dem Wahlausgang, die SPD ist der einzige Partner, mit dem es geht. Und das wusste die SPD natürlich. Auf der anderen Seite war ich auch immer überzeugt, die SPD ist in ihrer jahrhundertelangen Parteigeschichte eine Partei, die sich letztlich immer der Verantwortung bewusst ist und das dann auch nicht überzieht. Also von daher hatte ich jetzt nicht die Sorge, dass sie das in einer Weise ausnutzen würde, wie man es vielleicht hätte auch ausnutzen können.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, um so ein bisschen auf den Koalitionsvertrag vielleicht zu kommen. Heute Morgen bei Threads, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, da haben die einzelnen künftigen Regierungsparteien Auszüge aus dem Koalitionsvertrag veröffentlicht und geschrieben, das haben wir für euch erreicht. Also die SPD und die CSU, da habe ich mir bei beiden mal die Kommentare angeguckt. Die waren sehr zahlreich. Die waren alles andere als freundlich. Und das war jetzt nicht nur die von Helmut Kohl vom Brandenburger Tor so besungene linke Schickeria, sondern das waren einfach besorgte Menschen, würde ich sagen. Und was vor allen Dingen diesen Menschen, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich fand das schon beträchtlich, was da so zusammenkam, war, dass der Klimaschutz im Koalitionsvertrag weitestgehend viel zu kurz kommt. Wie ist da Ihre Meinung?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das Thema der Erderhitzung betrifft den ganzen Globus. Und man hat ja immer schon die Frage, wird die Menschheit diese Gefahr rechtzeitig erkennen? Sind die 198 Staaten auf der Welt irgendwie in der Lage, dagegen einigermaßen koordiniert und energisch vorzugehen, etc., etc.? Man vertraute also, wenn man da Hoffnung hat, auf ein multilaterales, abgestimmtes, globales, gemeinsames Vorgehen. Die Welt nimmt ja im Augenblick einen Kurs in die völlig entgegengesetzte Richtung. Und ich sehe nicht, wie man jetzt in näherer Zukunft mit Russland, mit China über solche Fragen spricht, wenn die Konflikte in den anderen Bereichen sich jetzt so auftürmen, wie wir das gerade so ein bisschen skizziert haben. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass Europa, dass Deutschland sagen dürfte, dann kümmern wir uns dann eben auch nicht mehr drum. Aber der Hebel und die Möglichkeiten, tatsächlich was zu bewirken, sind natürlich jetzt geringer. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir an unseren nationalen Klimazielen festhalten. Das steht ja so auch im Koalitionsvertrag. Es steht auch drin, dass man sich an die Pariser Klimaziele gebunden fühlt. Wichtig wäre, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert, ich glaube, dass wenn man über den Preis, vor allen Dingen über die CO2-Bepreisung, den CO2-Ausstoß reduzieren will, muss man mit den sozialen Verwerfungen irgendwie umgehen, die das auch zur Folge hat bei den Haushalten, die dann eben mit den gestiegenen Energiepreisen sonst nicht mehr klarkommen. Und da war und ist, glaube ich, nach wie vor das Klimageld ein Schlüsselthema, ob man das nun hinkriegt oder nicht. Und da scheint ja im Moment mal wieder so eine Art Abkehr davon diskutiert zu werden. Also ich glaube, ohne diese soziale Abfederung wird es sehr, sehr schwer, die Menschen dabei mitzunehmen, zumal eben jetzt muss man halt, und darüber muss man nun auch wirklich sprechen, da steht auch im Koalitionsvertrag zwar etwas verklausuliert, aber man sagt, wir wollen jetzt und müssen jetzt für Verteidigung das aufbringen, was es erfordert. Und das machen wir dann an den NATO-Vereinbarungen fest. Und die werden Richtung 4, vielleicht sogar 5% gehen. Wir hatten zur Zeit des Kalten Krieges Anteil für Verteidigung am Bruttosozialprodukt von 3,5-4%.
Also 2% stehen im NATO-Vertrag, glaube ich.
Ne, 2. Also die alte gemeinsame Verpflichtung war 2 und es ist aber irgendwie schon klar, das wird nicht reichen. Nee. Und wie es letztlich genau sich einstellt, muss man gar nicht auf hinterm Komma beziffern. Aber klar ist, erstens, die Situation ist heute gefährlicher als zur Zeit des Kalten Krieges. Wie gesagt, damals haben wir 3,5-4% für Verteidigung ausgegeben. Wir hatten eine Bundeswehr von 500.000 Mann. Heute haben wir eine von 180.000. Wir haben damals mobilisierbare Reserven gehabt von 1,3 Millionen. Heute haben wir 34.000. Das reicht sozusagen natürlich nicht. Und perspektivisch müssen wir relativ schnell zu mehr Soldaten, zu besserer Bewaffnung etc. etc. kommen, das kostet Geld.
Aber wie können wir das leisten? Also Wir haben keine Wehrpflicht jetzt wieder.
Ich habe ja deshalb gesagt, wir haben es ja schon mal geleistet.
Ja, ja.
So, und das sollte erstmal zuversichtlich stimmen, dass das, was man schon mal geschafft hat, und wenn wir uns, die Älteren jedenfalls, an die Zeit der 80er Jahre zurückerinnern oder der 70er, da hatten wir zwar dieses Geld auch dann nicht für Kindergärten, Schulen oder was anderes zur Verfügung, aber es ging irgendwie auch. Und so ähnlich wird es jetzt halt auch sein. Also wir werden natürlich das Geld, was wir für militärische Zwecke zur Verfügung stellen müssen, investieren müssen, werden wir nicht gleichzeitig in Schwimmbäder, Schulen oder Wohnungsbau stecken können. Aber wir haben es schon mal gekonnt und wir werden es wieder können. Wir müssen ja einfach auch sehen, wie reagieren andere Länder auf diese Lage.
Aber das ist doch das Komplizierte, oder? Also die USA ist jetzt auf der anderen Seite, wenn man so will. Also nicht auf der anderen Seite des Atlantiks, sondern ja auf der Seite Russlands möglicherweise eher. Und wir haben sowas wie Ungarn, wir haben die Slowakei, die auch innerhalb der EU Schwierigkeiten machen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wie kann jetzt Friedrich Merz oder Deutschland muss ja einfach eine Führungsrolle übernehmen, zusammen vielleicht mit den Franzosen, aber auch sicherlich dann über den EU-Rand zu schauen, auch Richtung Großbritannien wieder, wie man das auch immer strategisch machen will. Haben Sie da Hoffnung, dass das funktioniert?
Ja, also wenn man sich die, fangen wir mit der Ökonomie an und mit den Bevölkerungszahlen, die Europäische Union hat etwa 500 Millionen Einwohner, Russland hat 140 Millionen, die Amerikaner 340 Millionen, also ein geschlossenes Europa ist sozusagen von der Bevölkerung her da sozusagen gleich auf. Im Verhältnis zu Russland ist die Wirtschaftskraft der Europäischen Union etwa 10 bis 12 Mal höher. Russland hat eine Wirtschaftskraft etwa wie Italien, mehr ist das nicht.
Okay.
Und natürlich, das wäre nochmal ein extra Thema, wie ist das mit der nuklearen Abschreckung?
Ja.
Aber wir wären jedenfalls, was das Konventionelle angeht, schon in der Lage, eine glaubwürdige Abschreckung auch als Europäer aufzubauen. Und wir sehen ja, andere Länder haben das genauso erkannt wie wir oder vielleicht sogar noch stärker als wir. Also wenn Sie Polen nehmen als
Beispiel. 300.000, glaube ich, Ziel. Ne?
Ja, Polen ist von der Bevölkerung her halb so groß wie Deutschland.
Ja.
Sie haben mittelfristig als sozusagen ersten Zwischenschritt streben sie eine Armee von 300.000 Soldaten an. Das heißt also, wenn wir über unsere mittelfristigen Perspektiven reden, sind wir sicherlich mindestens bei dieser Zahl, wenn nicht bei höheren Zahlen.
Sind jetzt, glaube ich, 220 oder was?
Und im Koalitionsvertrag steht eben dazu auch einiges Richtige. Man kann natürlich erstmal versuchen, über Freiwilligkeit und attraktivere Bedingungen das hinzubekommen. Aber die Bedingungen, die der Staat bereitstellen kann, sind eher sozusagen im materiellen Bereich irgendwo angesiedelt.
Und die Kasse ist ja jetzt, also das Geld ist ja da.
Ja, aber für jemanden, der vor der Frage steht, gehe ich jetzt zur Bundeswehr oder nicht, und der das nachher mit seiner Familie bespricht, ist mindestens so entscheidend, wie sieht das denn materiell dann aus? Die Frage, wie wirst du denn dann angesehen in der Gesellschaft, wenn du dahin gehst? Also wie ist die gesellschaftliche Anerkennung des Soldaten? Ist sie so wertschätzend, wie sie eigentlich sein müsste, wegen der Gefährlichkeit des Berufs, wegen der Bereitschaft der Soldaten, für uns den Kopf hinzuhalten im Zweifel? Oder ist es eben so, wie man schon das Gefühl hat, muss vielleicht sein, aber eigentlich in der Schule besser keine Jugendoffiziere, und wenn irgendwo ein Volksfest ist, wo die Feuerwehr und das THW für ihre Arbeit wirbt, die Bundeswehr bitte nicht.
Ja, da sind wir ja schon so ein bisschen bei dieser gesellschaftlichen Spaltungsthematik, wie ich finde. Also wie wird jemand so gesehen, beziehungsweise wie weit können wir da überhaupt, oder wie weit wird da überhaupt gegangen? Also bestes Beispiel für mich war der letzte Abend vor der Bundestagswahl, wo Friedrich Merz nochmal richtig, also Wahlkampf, Klappern gehört zum Handwerk, ich kann das nicht mehr hören, aber war das wirklich nötig, so hart nochmal die Grenze zu ziehen.
Mit den linken Spinnern, meinst du?
Mit den linken Spinnern und mit, es gibt keine linke Politik mehr. War das aus Ihrer Sicht wirklich nötig? Also es geht jetzt gar nicht darum, jetzt das umzudrehen, Grün-Bashing in Friedrich-Merz-Bashing umzuwandeln. War das wirklich nötig?
Nein, ich hab ja auch während des Wahlkampfs diese Hyperkonfrontation kritisiert. Vor allen Dingen, weil sie auch indirekt Erwartungen weckt, als könne man es dann tatsächlich zu 100% anders machen als die anderen Parteien, die man da jetzt gerade so bekämpft. Und in Wirklichkeit muss man eigentlich ja immer kommunizieren. Also wir haben jetzt hier Ziele, die sind doch ziemlich stark von dem unterschieden, was meinetwegen die Grünen machen oder was die SPD macht. Aber ich sage gleich dazu, jetzt euch Wählerinnen und Wählern, wenn wir gewählt werden, werden wir die nur dann zu 100% verwirklichen können, wenn wir eine absolute Mehrheit haben. Damit rechnen wir ehrlich gesagt nicht. Und deshalb bitte rechnet dann auch von vornherein nicht damit, dass wir das zu 100% umsetzen können. Wir werden Abstriche machen müssen.
Das kennen wir aber aus anderen Wahlkämpfen auch, als es noch nicht so krisenvoll war. Ne? Das ist,
ja, also diese, ich meine, Politik tendiert vielleicht immer ein bisschen dazu, so zu tun, als gäbe es zur eigenen Position keine legitimen Widersprüche, auf die man dann vielleicht auch eingehen müsste, sondern man versucht, vor allen Dingen die Argumente vorzutragen, die die eigene Position stärken. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Aber ich sag mal, das Verhalten der Parteien, auch in der Kommunikation, müsste eigentlich immer mal wieder zum Ausdruck bringen, dass eigentlich die Königsdisziplin in der Demokratie der Kompromiss ist.
Ja.
Und dass die stärksten Politiker die sind, die kluge Kompromisse zustande kriegen.
Also Söder ist kein kluger Politiker.
Naja, das wollte ich gerade sagen, weil Söder, wenn Söder sich hinstellt und sagt, wir lassen uns doch unser Fleisch nicht verbieten, was übrigens der Weidel auch gesagt hat.
Das wollte ja aber auch keiner.
Aber für wie dumm hält er dann A, die Menschen und B,
Aber ist das nicht so auch so frustrierend? Und ich bin ja immer wieder begeistert von dem, was Sie auch in Ihrem Buch, über das wir auch gleich bitte noch sprechen müssen, tu was. Aber Sie versuchen ja immer wieder diese Sachlichkeit reinzubringen in Ihren Postings, in Ihren Interviews. Und ich habe, und Sie können mich jetzt gerne als politischen Träumer auch gerne entlarven gleich, aber ich habe so diesen Traum gehabt nach dieser Wahl, dass wir so eine Regierung der, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, der Vernunft kriegen, zu sagen, lasst uns jetzt eine Dreier, auch wenn wir sie nicht brauchen, mit CDU, CSU, SPD und Grüne machen. Da haben wir eine breite Mehrheit, können jederzeit ans Grundgesetz ran und können durchregieren. Jetzt hat man diesen doch etwas fadenscheinigen Weg gewählt, noch das alte Parlament das machen zu lassen. Okay, die Grünen haben mitgespielt. Da hätte ich mir fast gewünscht zu sagen, dann lasst uns jetzt aber trotzdem eine Dreierkoalition machen und sagen, wir ziehen das jetzt durch und müssen jetzt diese Reform, weil Deutschland hat ja nicht nur was militärisch, sondern überall Reformbedarf.
Richtig ist sicher, dass in den nächsten 4 Jahren stärker als das vielleicht in nicht so turbulenten Zeiten war, auch die demokratische Opposition gebraucht wird.
Richtig, ja, das stimmt.
Und wenn man sie an Bord haben will, wird man sie entsprechend behandeln müssen.
Ja.
So, und ich glaube aber auch, dass diese Einsicht bei der Regierung, die sich jetzt bildet, vorhanden ist. Es kommt allerdings für ihren Gedanken, dann sollen die doch alle drei gleich eine Koalition machen. Das passiert eigentlich nahezu nie, dass man in eine Koalition reingeht, wo man numerisch nicht wirklich gebraucht wird.
Ja, das ist natürlich.
Und denn das ist nachher für die eigene Verhandlungsposition nicht so toll und man ist da quasi so auf Abruf drin, trägt aber die Verantwortung trotzdem. Das ist auch nicht erforderlich. Also ich sagte ja vorhin schon, wir regieren ja in großen Ländern wie NRW mit den Grünen zusammen, in Schleswig-Holstein auch, in Baden-Württemberg möglicherweise auch weiterhin. Das werden wir sehen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann haben wir schon, weil ja auch viele Gesetze, also rein institutionell, auch viele Gesetze sind ja zustimmungspflichtig. Und man kriegt dann ohne die Grünen keine Mehrheit im Bundesrat. Also von daher wird auch schon aus diesem Grund, wird es klug sein, auch für ein Klima zu sorgen, wo man sich natürlich in der Sache streitet und wo die Opposition die Regierung auch kritisiert. Und die darf das jetzt nicht als Majestätsbeleidigung krumm nehmen, sondern muss ernsthaft prüfen, ob bessere Alternativen vorgeschlagen werden oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt es beim Regierungsprogramm.
Aber ist das ich glaube, so ein bisschen ist ja auch das Problem, ich verstehe Ihre Argumentation komplett. Und ich weiß auch, dass das schwierig ist, eine Partei mit reinzunehmen. Das hatten wir in Schleswig-Holstein ja auch. Da wollte die FDP gerne auch noch mit rein, so ungefähr, dass Jamaika sozusagen fortgeführt wird. Das hat man auch aus guten Gründen wohl nicht getan. Jetzt ist halt die Frage, Daniel Günther, der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, hat ja auch schon mal so angedeutet, vielleicht müssen wir hier und da auch mal, ohne jetzt gleich Regierung zu machen, mit den Linken sprechen. Wie würden Sie das sehen? Weil da ist ja doch bei der CDU, da gibt es ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss, genauso wie übrigens mit der AfD. Aber ist das für Sie eine denkbare Sache, mit denen zu reden, oder sollte man das oder sollten wir als Demokraten davon die Finger lassen?
Ja gut, also politisch mit den Forderungen, die die Linkspartei erhebt, gibt es nahezu kaum eine Schnittmenge, wo man quasi sagen würde, da liegen wir sozusagen auf einer ähnlichen Wellenlänge. Für mich kommt bei der Beurteilung der Linkspartei erschwerend dazu, dass sie leider bis heute keinen ernsthaften Versuch unternommen hat, sich mit den Opfern der SED-Herrschaft auszusöhnen. Die Linkspartei hat sich ja aus sehr eigennützigen Gründen nicht neu gegründet.
Das Vermögen der
sondern der es ist, ja, und vor allen Dingen auch der Mitgliederbestand. Ja, also dieser Parteitag 1989, den Gysi geleitet hat, wo ja auch zur Debatte stand, löst sich die Partei auf, hat er ja sehr dafür gekämpft, dass sie das nicht tun sollte. Und dann ist sie umbenannt worden, erstmal in SED-PDS, dann hieß sie nur noch PDS, jetzt heißt sie Linke. Also sie ist schon noch genau sozusagen in der juristischen Kontinuität mit der Partei, die für die Diktatur in der DDR verantwortlich war.
Eine Evolution, also gar
ja, nicht. Ja, schon, aber wissen Sie, als Indikator dafür, wie weit man sich sozusagen auch bereit, wie weit man bereit war, sich mit den eigenen Fehlern, um es sehr freundlich zu formulieren, auseinanderzusetzen, ist für mich dann schon die Frage, wie geht man auf die Opfer, auch möglicherweise auf deren Angehörige zu, deren Leben durch diese Herrschaft der SED zerstört worden ist.
Absolut gar keine Frage. Und bei dieser Wahl ist ja der Erfolg nun nicht wegzureden. Ist das dann auch nur Populismus und nur gesagt, wir wollen die AfD schwächen damit?
Oder nein, es ist
viele junge Leute.
Also ich glaube, dass die Linkspartei wahrscheinlich den größten Zugewinn, wenn man es an Meinungsumfragen misst, von allen Parteien durch den Wahlkampf hatte. Das hat viele Gründe, unter anderem sicherlich der Eindruck, dass BSW es wahrscheinlich doch nicht in den Bundestag schafft. Das war sicherlich ein Punkt, der eine Rolle gespielt hat bei dieser Wählerklientel. Und ich glaube auch die starke Polarisierung, die diese Abstimmung, wo die CDU eben mit den Stimmen der AfD und nur weil sie die bekommen hat, einen Antrag im Parlament hat durchsetzen können. Das hat dann eben auch nochmal der Linkspartei Auftrieb gegeben, denn die hat gesagt, also das weiß nun jeder, wir machen mit der AfD gar nichts. Ob das so stimmt, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber das ist das, was man mit der Linkspartei da verbunden hat, da hat die sicherlich auch nochmal ein paar Stimmen zugekriegt. Ne?
AfD ist ein gutes Stichwort. Was müsste Friedrich Merz die nächsten 4 Jahre falsch machen, dass wir dann in 4 Jahren vielleicht doch eine AfD-Regierung haben? Ist jetzt ein bisschen spitz formuliert.
Befürchtung wäre, ja.
Aber davor ängstigen sich ja doch momentan sehr viele Menschen.
Ja, das ist ja gut, wenn das der Fall wäre. Das könnte ja auch schon mal helfen, dass die AfD wieder kleiner wird. Es stehen jetzt viele auch richtige Dinge, glaube ich, zur Kontrolle, besseren Kontrolle, bessere Begrenzung, bessere Steuerung von Migration im Koalitionsvertrag. Aber man muss jetzt sehr aufpassen, dass man nicht auch in der öffentlichen Diskussion bei diesen Abgrenzungs- und ja, Abwehrmaßnahmen, so kann man sie ja auch überschreiben, stehen bleibt. Denn die Hauptbotschaft muss nach meiner Meinung nach wie vor sein, wir sind auf Zuwanderung angewiesen. Wir verdanken den Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind und hier über die letzten Jahrzehnte hergekommen sind, sehr, sehr viel. Und wir beschäftigen uns jetzt sozusagen nur mit den Schattenseiten dieser Entwicklung. Aber wir fällen deshalb nicht den Baum, der uns den Schatten spendet. So. Ja. Und solange dieser und dafür muss man eine bestimmte Art und Weise entwickeln, wie man über die Themen redet. Im Moment habe ich den Eindruck, wird so über Migration gesprochen, und das ist in der Tat der AfD gelungen, dass die unwillkürliche Assoziation beim Stichwort Migration, die ist Islamismus, Terrorismus, Kriminalität. Mhm. Das heißt also, Sie könnten ja mal den Test machen, was fällt Ihnen beim Stichwort Migration als erstes ein? Schreiben mal 5 Begriffe auf. Bin mir ziemlich sicher, kommen die 3 Begriffe dazu, und da kommt nicht hin, ohne die gäbe es kein Krankenhaus, was noch arbeiten könnte. Also das wird da keiner hinschreiben, obwohl das ein Faktum ist. So, und in dem Moment, wo es der AfD und solange es der AfD gelingt, dass die Mehrheit in Deutschland oder immer mehr in Deutschland Migration als Bedrohung wahrnehmen, wird man auch mit einer Begrenzung diesem Gefühl, wenn hier jemand etwas andersfarbig rumläuft, gehört er eigentlich nicht hierher. Dem wird man dann nicht begegnen können. Und deshalb, ohne auf der einen Seite natürlich tatsächliche Kontrolle über das Geschehen, da sind wir ein Stück weit von weg, das muss man erreichen, das ist richtig. Aber selbst wenn man das hat und hätte aber nicht gleichzeitig erreicht, dass mit Migration auch in einem beträchtlichen Umfang positive Assoziationen geweckt werden, zahlt es weiter bei der AfD ein, denn die würde dann immer sagen, also es kommen ja immer noch ein paar illegal über die Grenze. Und es ist ja immer noch, und da hat jetzt wieder einer mit dem Messer zugestochen und der hatte dunkle Hautfarbe. Also die AfD wird da ja keine Ruhe geben.
Nein.
Und das Ganze kriegt man nur dann von der AfD als Thema weg, wenn wir wieder dahin kommen, dass Migration realistisch bewertet wird. Und realistisch bewertet verdankt Deutschland den eingewanderten Menschen, die in den letzten Jahrzehnten zu uns gekommen sind, viel, viel mehr, als sie Probleme gemacht haben.
Genau, aber ich glaube, da ein ohne dass das Fass jetzt zu groß aufzumachen, aber es gehört sicherlich auch zur Wahrheit dazu, dass die Menschen halt eigene Erfahrungen gar nicht so viele haben. Die machen irgendwie Erfahrungen, den Rest kriegen sie aus Medien, wenn es gut läuft, aus klassischen Medien, aber oft auch so den sogenannten sozialen Medien.
Ja,
und dann wird ein Bild, das einem Narrativ folgt, halt.
Richtig.
Und das ist ja diese Gefahr. Und wenn man sich noch mehr, und da gehören dann die klassischen Medien auch dazu, die dürfen auch Dinge benennen, dass es vielleicht wirklich auch eine Kriminalität gibt, dass es Probleme gibt.
Ja.
Die dürfen ja auch benannt werden.
Ja, natürlich.
Aber schön wäre ja eben auch, wie Sie das gerade beschrieben haben, wer sind denn die Einwanderer der ersten, zweiten Generation, die hier als VW nach Wolfsburg
richtig.
Kamen oder wo auch immer hin?
Ne? Und also ich sag mal, zwei, drei Punkte dazu. Also erstens, man kann auch mit der Wahrheit lügen. Also wenn ich über Kriminalität berichte, die von Ausländern verübt wurde, ist das zunächst mal die Wahrheit. Wenn aber die Berichte so aussehen, dass in der Kriminalitätsberichterstattung weit überproportional nur dann berichtet wird, wenn Ausländer dabei waren, dann entsteht ein falscher Gesamteindruck. Also habe ich mit der sozusagen punktuellen Wahrheit letztlich ein falsches Bild erzeugt. Ich habe letztlich gelogen.
Ja.
So, und der Mechanismus wird ja nun auch etwas sensibler immer mal wieder diskutiert, auch im Netz. Und wir hatten ja jetzt eine Reihe von Vorfällen, gerade in jüngster Zeit, wo man sich dann schon fragt, wie hätte denn die Berichterstattung ausgesehen, da spreche ich jetzt auch durchaus die klassischen Medien an, wenn jetzt in Duisburg, wo auf einmal 20 Schulen nicht geöffnet wurden, und heute wieder ein Gymnasium, aufgrund von rechtsradikalen E-Mails, die da bedrohlich waren, wie hätte die Berichterstattung ausgesehen, wenn das islamistische E-Mails gewesen
wären? Dann wäre
da würden wir aber immer noch diskutieren und alle Leute hätten irgendwelche Reporterteams nach Duisburg geschickt, die da hätten gucken sollen, was war denn da los? So, also wir müssen, das ist das eine, wir müssen über das Regel-Ausnahme-Verhältnis sprechen. Das ist immer leichter gesagt. Also jeder denkt, ich kann ja wohl unterscheiden, was ist die Ausnahme, was ist die Regel. Mhm. Aber bei der Frage, ob Integration gelingt oder nicht, ist das deshalb schwierig, weil gelungene Integration per Definition nicht auffällt. Da stelle ich gar nicht in die Bilanz ein, dass das geklappt hat. Aber die drei, die sich an der Bushaltestelle schlecht benommen haben und die ein bisschen fremd aussehen, da sage ich, siehste, die waren es wieder.
Bösen, ja.
Und das ist, Sie haben ja gefragt, wie kriegt man die AfD da wieder kleiner? Also es muss an dieser Kommunikation über Migration gearbeitet werden, nicht beschönigend, sondern damit wir wieder ein realistisches Bild haben. Damit wir, ich mache es mal mit einem anderen Beispiel vielleicht noch mal deutlicher. Wir diskutieren ja auch, wie können wir die Zahl der Verkehrsunfälle, der Verkehrstoten reduzieren. Und das diskutieren wir sehr ernsthaft und da kommen Maßnahmen, die sind manchmal auch einschneidend. Aber niemand käme auf die Idee zu sagen, also wenn wir gar keine Autos mehr hätten, gäbe es auch keine Verkehrstoten. Ja. Weil natürlich jeder sagen würde, ja, das ist aber Quatsch, wir brauchen die Autos. Und genauso ist es aber auch mit Migration. Es gibt diese Schattenseiten, die müssen wir bekämpfen, auch energisch bekämpfen. Aber wie gesagt, wir dürfen deshalb nicht den Baum fällen, der uns den Schatten spendet.
Nein, aber es gibt ja auch diese Diskussion, ja, wir wollen selbst bestimmen, wer hier reinkommt, aber da stehen wir ja nicht konkurrenzlos da. Ne, die Computeringenieure, die Ärztinnen und so weiter, die stehen ja nicht in Deutschland Schlange, die gehen ja vielleicht auch woanders
hin. Ja gut, das ist nochmal dann ein weiterer Aspekt dieser Debatte. Wenn wir stärker uns bewusst machen würden, dass zu den ganz großen Problemen in Deutschland die Überalterung der Gesellschaft gehört, das wird dann mit diesem Demografiebegriff auf den Punkt gebracht. Wenn wir darüber reden würden, dass Deutschland jedes Jahr ohne Zuwanderung 1,5 Millionen Menschen verliert, also einmal die Stadt München, weil wir eben einen hohen Sterbeüberschuss im Vergleich zu der Geburtenzahl haben und weil auch Menschen aus Deutschland auswandern, dann wären wir schon mal ein Stück weiter. Und die Menschen, die dann so weit mitgehen, dann sind dann einige, die sagen, na ja gut, klar, wir brauchen Zuwanderung, aber doch bitte nicht die, sondern andere. Und wenn man dann fragt, wie sollten denn diese anderen sein? Ja gut, die sollen qualifiziert sein, etc., etc. Würde ich sagen, prima, wenn wir die kriegen, gut. Nur wir müssen wissen, diese Leute wollen auch andere Länder haben.
Genau.
Das ist und da ist Kanada interessiert, die USA interessiert, Australien interessiert. Und die haben schon mal den Vorteil, dass die Sprache dort einfacher ist als Deutsch. Und manchmal ist da auch das Wetter besser. Also von daher werden wir die, die wir alle gerne hätten, das haben ja auch die vergangenen Anwerbeprogramme gezeigt, die werden wir auf diesem Weg gar nicht kriegen. Und dann bin ich bei dem Gedanken, ja, dann können wir doch vielleicht auch schauen, was wir mit den Menschen noch machen können, wozu wir da noch Ressourcen, wie wir da noch Ressourcen haben, damit die unsere Probleme lösen, helfen. Und das würde ja mindestens für die Kinder und Jugendlichen gelten, die jetzt noch in unserem Ausbildungssystem sind, als Kinder von Geflüchteten. Denn wir vertrauen dem Schulwesen ja auch, dass unsere Kinder dort so ausgebildet und erzogen werden, dass sie dann, wie man so schön sagt, ein wertvoller Teil der Gesellschaft
werden. Aber da sind wir wieder bei dem Koalitionsvertrag. Klar, Bildung ist Ländersache, aber es muss jetzt Geld auch dafür zur Verfügung gestellt werden, ne? Weil Thomas, du bist ja selbst auch betroffen mit zwei schulpflichtigen Kindern.
Na gut, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich eben auch glaube, das sind Themen, wo wir wieder dafür kämpfen müssen, dass wir sie richtig einordnen. Also ich habe in der Schule und immer mal wieder zwischendurch den richtigen Satz gehört. Erstens, Deutschland hat keine Rohstoffe. Mhm. Und deshalb ist unser Wohlstand zweitens ganz davon abhängig, und zwar ziemlich total davon abhängig, was wir sozusagen geistig, also über unseren Kopf oder vielleicht auch mit unseren Händen produzieren können. Wenn das so ist, dann müssten wir aber viel, viel, viel mehr in Bildung investieren. Und ich habe so den Eindruck, manchmal muss man die Menschen auch so ein bisschen wach kriegen durch eine Forderung, wo ich auch weiß, die lässt sich jetzt nicht erfüllen. Aber ich sag's mal so, eigentlich brauchten wir doppelt so viele Lehrer, wie wir haben.
Ja, absolut. Das merke ich an den Fehlstunden meiner Kinder. Die haben dauernd frei, die sind dauernd plötzlich zu Hause.
Jetzt weiß auch jeder, das wird so schnell nicht gehen, aber da hätte man mal eine Hausnummer, woran man sich dann orientieren muss in der Schwerpunktbildung.
Ja, und das kostet Geld. Und das.
Naja, klar, aber dann sind wir eben bei der schwierigen Frage von Prioritäten, wobei die Priorität noch nicht so schwierig ist, das Posterior, also was soll zurückstehen. Das zu definieren ist natürlich schwierig. Und jetzt sage ich mal was, ich weiß nicht, wie das sozusagen beim ländlichen Publikum Ihres Podcasts ankommen wird.
Die werden sich melden dann.
Also wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt nur, was weiß ich, 1 Milliarde oder wie viel das Ganze wert war, die kann ich jetzt in Schule investieren oder in die Subventionierung des Agrardiesels.
So. Ja, und dann brennen dann, die Fackeln. Ja.
Dann würde, ja, würde ich sagen, spricht eigentlich ziemlich viel dafür, es in die Schulen zu investieren. Ja. Wir haben das Thema Mütterrente. Wir haben das Thema Pendlerpauschale. Alles mit guten Gründen, wo man sagen kann, das ist gut, wenn wir dafür Geld ausgeben. Aber halten diese Argumente dafür wirklich stand, ja, gegenüber anderen Verwendungen, die vielleicht doch eine noch höhere Priorität haben sollten? Und diese Diskussion, die führen wir viel zu selten. Wir tun eigentlich so, als müssten Politiker nicht mal die 4 Grundrechenarten können, sondern nur das addieren.
Aber ist da nicht auch das Problem, sage ich mal, bei der Kanzlerpartei, die es jetzt ja wird, die CDU, dass wir immer dann, also wir, die CDU meine ich damit, immer dieses Problem haben mit Bayern. Das gab es unter Strauß schon und jetzt ist es unter Söder sicherlich noch komplizierter geworden, würde ich mal so sagen.
Ja gut, die Landwirte, zart ausgedrückt.
Also wegen des Diesels sind die Landwirte auch außerhalb Bayerns
richtig, das
auf den Trecker gestiegen. Und das Pendlerproblem ist eins des ländlichen Raumes.
Aber die Verdammung der Grünen, das ist ja alles CSU. Und da habe ich manchmal, jetzt können Sie mich auch gerne wieder naiv oder sagen, da denke ich manchmal, wäre ich CDU-Mitglied, würde ich alles dafür in die Waagschale werfen, um zu sagen, lasst uns bitte diese Schwester rausschmeißen. Und dann sollen die doch bundesweit antreten und wir treten in. Ich weiß, das ist nicht
leicht gesagt, aber ja,
diese Diskussion
haben wir schon geführt.
Die ist auch immer so ein bisschen wie Loch Ness und kommt immer mal, wenn es besonders schwierig wird.
Aber Söder macht es ja einfach, darüber nachzudenken, oder?
Ich glaube, also jetzt realistisch gesehen, wird es bei dieser Struktur der beiden Parteien bleiben und bei der Verabredung, die CDU tritt nicht in Bayern an und umgekehrt überlegt sich die CSU auch dreimal, ob sie in einem anderen Bundesland als in Bayern antreten will, weil das auch ihre bayerische Unikatsstellung ein Stück weit verändern würde und zwar sehr schnell. Also das wird so bleiben. Was wichtig ist, und das ist dann eine große Verantwortung auch auf die CSU zukommt, dass sie bei allem Respekt vor regionalem Bewusstsein und dem Vertreten regionaler Interessen eben nicht vergessen darf, dass es auch Bayern nur dann gut geht, wenn es Deutschland gut geht. Und damit es Deutschland gut geht, müssen eben jetzt viele Dinge angepackt werden, die nicht angepackt werden könnten oder nicht so gut angepackt werden könnten, wenn viel Geld sozusagen in bayerische Extrawürste ginge.
Aber trauen Sie Herrn Söder diese Denkleistung, wenn ich es mal so böse ausdrücke?
Ja gut, also die CSU wird zwar von Herrn Söder geführt, aber ist sicherlich mehr als eine Person und da gibt es auch unterschiedliche breitere Meinungen und ich sehe jetzt auch im Koalitionsvertrag die 3 Punkte, die ich angesprochen habe, die gehen, das stimmt, wohl sehr stark auf die Forderungen der CSU zurück. Mhm. Und ich habe sie aber jetzt nicht deshalb angesprochen, sondern weil es mir einfach einfällt. Es gibt sicherlich auch noch ein paar andere Punkte, wo man sich über die Prioritätensetzung im Koalitionsvertrag mindestens streiten kann. Das gehört aber auch zur Politik dazu, dass man unterschiedliche Auffassungen von Dringlichkeiten hat. Das ist jetzt ist sozusagen normaler Politikalltag. Ne?
Ich möchte da noch mal kurz nachschieben zum Thema Schule, dass es gerade heute so war, dass der Lehrer geschrieben hat, bitte folgendes Buch bestellen, das sind jetzt 10 €. Das ist bei uns kein Problem. In anderen Familien sehr wohl. Und alleine das halte ich für unmöglich. Also das geht gar nicht um diese 10 €, aber eigentlich müssten die Schulen in der Lage sein, dass sowas gestellt wird. Und zweitens, Stichwort Digitalisierung, Ich glaube nicht, dass wir, Gott verhüte oder wer auch immer, noch mal einen Pandemiefall haben, dass wir dann wieder in der Lage sind, Fernunterricht durchzuführen, weil die Schulen einfach gesagt haben, okay, Pandemie ist vorbei, dann lassen wir das jetzt auch mit dem Fernunterricht, anstatt einmal im Monat mindestens einen Probetest zu machen. Also kann ich zumindest bei meiner Schule nicht feststellen. Und ich glaube, da krankt es dann doch ganz gewaltig, auch beim Thema Digitalisierung.
Also hier könnte tatsächlich der Föderalismus eigentlich ein gutes Setting sein, um Fortschritte zu machen. Weil es gibt ja ganz viele Punkte, wo man sich überlegen könnte, müsste Schule nicht anders organisiert sein. Und wenn man das dann gleich mit seiner Idee für ganz Deutschland anordnet, ist, wenn man einen Fehler macht, natürlich dann auch der Schaden beträchtlich. Wenn man das in kleinerem Rahmen in einem Bundesland ausprobiert und es hat geklappt, können es andere übernehmen. Wenn es nicht so klappt, dann ist der Schaden begrenzt. Also von daher wäre gerade für diese Aufgaben der Modernisierung unseres Schulwesens, der Föderalismus, der ja eigentlich auch immer als Wettbewerbsföderalismus gedacht ist, wäre eigentlich eine gute institutionelle Voraussetzung. Aber wichtig ist, glaube ich, wenn man darüber spricht, auch noch jenseits dieser praktischen Dinge, wie ist das mit der digitalen Ausstattung, wie ist das mit der Lernmittelfreiheit, wie ist das mit der Klassengröße, dass man nochmal ganz kritisch fragt, wie weit stimmt denn noch der Satz, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben. Also lernen wir tatsächlich vorhersehbar das, was man später im Leben braucht, oder lernen wir noch eine ganze Menge, weil wir es schon immer gelernt haben? Also solche Fragen muss man sich stellen, und da fallen einem dann, glaube ich, schon ziemlich schnell Dinge ein, die immer wichtiger werden fürs Leben und die in der Schule eben nicht systematisch vermittelt werden. Also ein ganz banales Beispiel, ich weiß nicht, ob es sozusagen Pflicht ist, 10 Finger blind schreiben zu lernen.
Das war mal.
Das haben wir bei
heute nicht
mehr. Andreas und ich bei Herrn Huth gelernt.
Bei Herrn Huth in.
Ja. Aber es ist eine ganz banale Kiste, wenn man sieht, wie stark wir in der Zukunft mit Computern zu tun haben, kommunizieren, ist das einfach eine Technik. Wir haben ja auch das Schreiben mit der Hand gelernt. Das sollte man auch beibehalten, aus vielen Gründen, die ganz gut erforscht sind, was die Denkfähigkeit etc. angeht. Aber sozusagen im Alltag ein bisschen schneller tippen zu können, wäre ja nicht so blöd.
Absolut. Und ich gehe noch eine Stufe weiter runter, zum Beispiel zu unterscheiden zwischen Warm- und Kaltmiete, wenn ich meine erste Wohnung habe oder Strom selber anmelden muss.
Ja.
Nicht, dass mir das mal passiert wäre oder so, dass ich vergessen habe, den Strom anzumelden. Also solche Sachen. Klar. Aufs Leben vorbereiten, das kann man jetzt nicht komplett den Teppich ausrollen, aber teilweise eben doch ein bisschen näher daran, dass man sich darauf vorbereiten kann.
Ja, ich würde ganz gerne den Gedanken noch eine Kurve weiter drehen.
Gerne.
Wir haben ja über AfD geredet und woher das kommt, dass die so viele Stimmen haben. Das hängt ja auch mit der Verunsicherung zusammen. Viele Menschen sind unsicher, ob sie mit dieser Welt noch so mitkommen, ob sie das so schaffen können. Und jetzt verspricht die AfD, wir ändern die Welt so, wie sie früher war. Und dann kommt ihr auch mit, dann müsst ihr keine Sorgen haben, jetzt verkürzt gesagt.
Ja.
Und das ist ja ein völlig unrealistisches und auch falsches Versprechen. Das demokratische Versprechen müsste eigentlich sein, wir tun alles, dass ihr so ausgebildet seid, dass ihr mit diesen ganzen Veränderungen klarkommt. Und das betrifft nicht nur jetzt die Fähigkeiten, die ihr lernt, sondern auch die mentale Einstellung, dass ihr schaffen könnt. Also jeder Fußballtrainer weiß, wie wichtig diese psychologische Einstellung ist. Nein, Holstein Kiel kann dieses Spiel gegen Bayern München vielleicht doch gewinnen.
Genau, absolut. Das ist mentale Gesundheit, durchaus diskussionswürdig.
Ich würde gerne noch ganz kurz, bevor wir zu unseren Umtrieben der Woche, kommen, aber nochmal auf Ihre beiden Bücher zurück. Mhm. Eins kommt jetzt erst raus, Wer bestimmt auf unserem Hof? Am 2. Juni erscheint das. Das ist die Zielgruppe so ein bisschen Kinder. Mögen Sie mal ganz kurz erzählen, was Sie da motiviert hat?
Ja, also es ist so, wir haben ja 4 Kinder und inzwischen 10 Enkel. Und unsere Kinder haben mal gesagt, Papa, du müsstest eigentlich deinen Enkeln mal erklären, was Demokratie ist. Und ich fand das Ansinnen nicht unberechtigt. Dann habe ich überlegt, wie man das so machen könnte. Und dann habe ich das so aufgeschrieben an der Idee. Die Grundidee war, wie müsste das eigentlich laufen, damit Animal Farm klappt. Also das Buch Animal Farm, Farm der Tiere von Orwell kennt man. Da ist es bekanntlich schiefgegangen, weil die Schweine sich die Macht unter den Nagel gerissen haben, die anderen nachher unterdrückt haben. Ist also sozusagen eine Erzählung, eine Diktaturerzählung. Und ich habe daraus dann eben eine Demokratieerzählung gemacht, erklärt, dass man Regeln braucht, wie sie zustande kommen, wo auch die Grenzen von Mehrheitsentscheidungen liegen. Und das eben, das spielt dann eben auf einem Hof. Und die erste Entscheidung, vor der die Tiere stehen, nachdem der Bauer gestorben ist und jetzt sagt, noch die Zäune aufgemacht hat, damit die Tiere jetzt da machen können, was sie wollen, müssen sie jetzt erstmal sich Gedanken machen, wollen wir einen Anführer haben oder wollen wir selber mitbestimmen? Und damit geht das los und daher kommt auch der Titel.
Toll. Und das ist, da sind wir aber gespannt.
Ich habe in einem Interview gelesen, Sie hatten so ein schönes Bild gemalt, ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, mit dem Wolf und dem Indianer, haben Sie das noch im Kopf? Das passt ja auch so ein bisschen dazu.
Ja, das ist so. Also, ja, das ist in der Tat, also das ist eigentlich eine zweckentfremdete Geschichte, die man im Netz auch finden kann. Und in meinem Buch kommt sie auch vor, weil es gibt nachher einen Wahlkampf, nachdem die Tiere gemerkt haben, wir alle jeden Tag über alles entscheiden. Das kostet auch ein bisschen viel Zeit. Wir müssen vielleicht welche wählen, die das dann für uns erledigen. Und die wählen wir dann auf Zeit und so. Und dann gibt es einen Wahlkampf. Und die beiden Hauptfiguren, das ist ein kleiner schwarzer Hund und eine junge Ziege, die überlegen jetzt, woran kann man denn, wonach machen wir denn fest, wen wir wählen sollten. Und da erzähle ich dann eben dieses Bild. Jeder Mensch hat, sagt ein alter Indianer zu seinem Enkel, 2 Wölfe in seiner Brust, einen Guten und einen Bösen. Und der Gute ist freundlich und hilfsbereit. Und dann kommen noch ein paar andere positive Eigenschaften. Und der böse Wolf ist neidisch, missgünstig, ärgerlich, wütend. Und die beiden, und dann schildert er das sehr eindrücklich, kämpfen miteinander, fletschen die Zähne, beißen sich und der Enkel kriegt immer größere Augen und fragt, Opa, welcher Wolf gewinnt? Und dann sagt der alte Indianer, der, den du fütterst. Mhm. Und übertragen jetzt auf diese Frage, wen soll ich wählen? Achtet mal drauf, welche der Seiten, die ihr alle in euch habt, werden angesprochen. Mhm. Also spricht jemand euer Neid an und bedient sozusagen diese negative Haltung bei euch, dann seid lieber vorsichtig, denn der füttert den bösen Wolf bei euch. Und ich habe jetzt, das finde ich jetzt wirklich spannend, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, den Vorabdruck, weil die von mir so ein Quote haben wollten. Das heißt, die Psychologie des Populismus kommt jetzt demnächst im Belz Verlag raus. Ein sehr, sehr gutes Buch von einem Niederländer, Psychologen, der das am niederländischen Beispiel beschreibt. Oh ja, ja. Und im Grunde ist diese kleine Geschichte, die ich gerade erzählt habe, fast so was wie die Quintessenz. Also der Erfolg der Rechtspopulisten, der Rechtsextremen, liegt auch daran, dass sie mit ihren Parolen Eigenschaften, emotionale Einstellungen ansprechen, die jeder auch ein Stück weit in sich hat, jeder von uns. Wenn das da überhaupt keine Resonanz fände, dann hätten die ja auch keinen Erfolg. Und sich das klar zu machen, und in der Erziehung machen wir uns das ja klar bei den Kindern, da wissen wir auch, da ist manchmal schon auch so ein kleiner böser Wolf, der da agiert, und dann versuchen wir mit dem so umzugehen, dass er klein bleibt, und den anderen versucht man zu stärken. Und das ist eben auch für mich so ein Bild für verantwortliche Politik, die guten Seiten der Menschen stärken, aber schon auch wissen, niemand ist nur gut, aber es ist auch niemand nur böse. Und deshalb darf man zum Beispiel eben auch kein Gesetz machen, was nur funktioniert, wenn alle Engel wären. Dann wird man sich umschauen, wie schnell da betrogen wird. Aber man darf auch kein Gesetz machen, wo man denkt, alle wären Betrüger, denn dann hätte man eine Kontrollbürokratie, wo man nachher nichts mehr umgesetzt bekäme.
Kurze Nachfrage, wer bestimmt auf unserem Hof, das, wie gesagt, kommt im Juni raus. Für welche Altersgruppe würden Sie es empfehlen?
So? Ich würde mal sagen, das ist für Kinder zwischen 5 und 8
bis 9. 5 und 8, also für wirklich kleine Kinder.
Also ist schon ein Teil unserer Enkel, einige sind schon etwas älter. Ja,
und dann gibt es natürlich Tuvas. Ich muss sagen, ja, eine Handlungsanweisung fast schon, möchte ich sagen. Also ich empfehle dieses Buch allen Menschen, Thomas und ich haben auch schon oft drüber gesprochen, diese sogenannten Meckermenschen, die immer sagen, die da oben, die da alle doof sind. Und wenn ich so zusammenfassen darf, Sie können da gerne noch ergänzend sagen, geht es ja darum zu sagen, die Demokratie sind nicht die da, die wir gewählt haben oder die über uns bestimmen, vermeintlich, sondern das sind wir alle. Jeder hat die Chance, in den Ortsverein seiner Wahl zu gehen, in die Feuerwehr, in den Verein, sich sozusagen zu engagieren für unsere Demokratie. Wie sind da so Ihre Rückmeldungen? Sie sind ja also im Moment auch viel unterwegs.
Ich bin sehr zufrieden. Also mir ging es ja drum, weil ich zu diesen 2/3 gehöre, die sich nach Meinungsumfragen Sorgen um den Bestand unserer Demokratie machen. Wie motiviert man Menschen, sich für unsere Demokratie zu engagieren? Das ist ja nicht so einfach, Menschen zu motivieren. Und das schönste Zitat, was ich dazu gefunden habe, stammt von Antoine de Saint-Exupéry. Kennen Sie wahrscheinlich. Also wenn Sie wollen, dass die Menschen ein Schiff bauen, dann rufen Sie nicht die Männer zusammen, beauftragen sie Holz zu schneiden und Bäume zu fällen etc., sondern erzählen Sie ihnen von den großen, weiten Meer und was man da alles sehen kann, wenn man sich auf den Weg macht. So, wenn man das auf Motivieren für Demokratie überträgt, dann habe ich mir gedacht, fängt man damit an, dass man nochmal erklärt, was wir ja alle für selbstverständlich halten, was aber nicht selbstverständlich ist, was wir unserer Demokratie verdanken. Also erstmal muss das ins Bewusstsein geholt werden. Dann zweitens gehört dazu, dass man ein Gefühl dafür bekommt, worauf Demokratie tatsächlich beruht. Das ist eben dieses gegenseitige Vertrauen, das soziale Kapital in unserer Gesellschaft etc. etc. Dann kann man besser verstehen die Strategie der Feinde unserer Demokratie, nämlich genau darauf zielen, dieses Vertrauen zu zerstören. Durch Polarisierung, durch das Säen von Misstrauen, durch das Abwerten von Institutionen etc. etc. Und wenn ich die 3 Schritte mitgegangen bin, so habe ich gehofft, kommt dann automatisch die Frage, ja, also wenn etwas gefährdet ist, was ich für wichtig halte, was kann ich denn tun, damit das bleibt oder damit das gut läuft? Und da kommen dann eben ein paar Tipps, die sehr unterschiedlich in der Intensität sind, also was man dann aufbringen muss. Es sind welche dabei, da können Sie sofort mit anfangen. Andere kosten vielleicht dann auch ein bisschen mehr zeitliches Engagement. Ja, und der Erfolg ist so, es ist im Juli letztes Jahr rausgekommen, ist jetzt die 4. Auflage, das ist schon mal ganz schön.
Das ist ja ordentlich, ja.
Und ich kriege ziemlich viele Anfragen aus ganz Deutschland zu Buchvorstellungen. Eingeladen werde ich also von Volkshochschulen, von Akademien, aber auch von Omas gegen Rechts und vielen Initiativen.
Schön.
Ich war jetzt in Freiberg, das war in Sachsen, das war eine Initiative, glaube ich, Freiberg, Buntes Freiberg oder so ähnlich. Mhm. Also jedenfalls, diese Initiativen gibt es ja zum Glück auch in ganz vielen Städten. Die sehen da auch eine Möglichkeit, sozusagen für ihre Anliegen damit dann eben auch nochmal einen zusätzlichen Schwung vielleicht zu bekommen. Ich mache das gerne, aber inzwischen ist der Terminkalender tatsächlich bis in Herbst rein voll. Weil die Nachfrage, was mich freut, da groß ist. Aber ich nehme schon noch Termine an, weil ich einfach, ja, ich habe das Buch ja vor allen Dingen eben auch deshalb geschrieben, um genau so eine Resonanz hoffentlich zu erzielen.
Ja, aber die Meckermenschen können ja auch vielleicht erstmal mit dem Kinderbuch anfangen. Das wäre ja auch eine gute Idee.
Ja, das
ist jetzt ein bisschen gemein, aber
weil Sie das gerade mit dem Kinderbuch sagen, nochmal ein Punkt in dem ganzen Kontext. Demokratie ist kein Zuschauersport, erstens. Und zweitens, man wird nicht als Demokrat geboren, sondern man muss das lernen. Und wenn man und das Lernen ist ein bisschen wie Schwimmen lernen. Also man kann da viel drüber lesen, ob man den Arm beim Kraulen anwinkelt oder gestreckt durchs Wasser zieht. Aber damit kann man es noch nicht. Man muss ins Wasser. Und so ist es mit der Demokratie auch. Und jetzt, wenn Sie fragen, wie lernt man denn Demokratie, dann würde ich mal sagen, also wer noch nie einen Kompromiss ausgehandelt hat, der kann wahrscheinlich Demokratie schwer verstehen. Oder wer noch nie versucht hat, eine Gruppe von Menschen von seiner Meinung zu überzeugen, damit man dann gemeinsam in die Richtung geht, die man selber vorgeschlagen hat. Und da kann man sich dann eben fragen, wo habe ich denn diese Möglichkeiten im Alltag? Die habe ich natürlich in vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Aber ich freue mich darüber, dass es zum Beispiel offensichtlich in den Kitas eine ziemliche Veränderung gegeben hat. Also als unsere Kinder in der Kita waren und wir waren dann beim Elternabend und dann geht man nach 2 Stunden nach Hause mit einem etwas angeknacksten Rücken wegen der kleinen Stühlchen, dann hat man den Eindruck, also der Kindergarten so und so funktioniert das und im Wesentlichen wird der Ablauf durch die Erzieherin und das Erzieher vorgegeben. Also wir machen erst das, dann das, dann das, dann das. Und jetzt bei meinen Enkeln ist es so, da ist jeder Schritt am Tag. Gehen wir erst essen oder machen wir noch eine Lesestunde vorher? Singen wir was oder gehen wir raus? Das wird von den Kindern besprochen. Die reden darüber. Es gibt dann Argumente, also vielleicht doch jetzt eben erst rausgehen, weil da hinten kommt eine Wolke oder umgekehrt. Und so merken die Kinder von klein auf, sie können auf ihren Lebensalltag Einfluss nehmen. Und es macht auch einen Unterschied, ob sie sich daran beteiligen oder nicht.
Großartig.
Und nur wenn man diese Erfahrung macht, dann versteht man auch, wie man selbst wirksam werden kann. Und dann ist man auch von alleine schneller bereit, das zu tun. Wer diese Erfahrung nie gemacht hat, der wird das nachher, wird da das Packende nicht finden. Ja. Und wenn man das mal sich klar gemacht hat, dann merkt man, dass im schulischen Alltag da schon nochmal ziemlich viel Luft wäre, solche Mechanismen der Selbstbestimmung der Kinder und der Jugendlichen stärker zur Geltung zu bringen. Es gibt super mit Modellschulen in Deutschland, wo das läuft, also es geht, aber in der Fläche ist da noch viel Luft nach oben.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Umtrieb. Ich fange auch an, dann also hat Andreas noch Zeit zum Überlegen.
Genau, ich muss mir meinen immer während der Sendung überlegen.
Ja, nochmal für alle.
Der Sie haben natürlich jetzt auch noch die Gelegenheit.
Ja, genau, der Umtrieb ist ja, das kann was Positives sein, was Negatives, was uns diese Woche umtreibt, kann auch schon ein paar Wochen zurückliegen. Ja. Da sind wir nicht so.
Und weil die Folge fast live ist, dann ohne Jingle, ne? Oder?
Genau, ohne Jingle, genau, weil wir jetzt direkt ins Hotel zurückfahren und das Ganze dann hochjagen ins Internet. Mhm. Und mein Umtrieb tatsächlich ist auch von heute, also ich bin ja heute auch von Solingen losgefahren und da gibt es auch eine schöne, ja nicht Bahnhofsbuchhandlung, sondern so einen erweiterten, sehr großen Zeitschriftenkiosk. Also ich staune auch immer wieder, dass im digitalen Zeitalter es die unterschiedlichsten Zeitschriften gibt und ich habe eine neue Zeitschrift. Also auf der einen Seite in meiner Brust schlagen 2 Herzen. Einmal bin ich der Digital-Fan und gucke immer neidisch zu meinem Cousin nach Dänemark, der sagt, für alles, was er bei den Behörden machen muss, hat er eine App. Die Briefkästen werden abgebaut in Dänemark. Großartig. Auf der anderen Seite sammle ich alte historische Zeitschriften und Zeitung. Und dann habe ich etwas entdeckt heute, und zwar eine Zeitung, die heißt Serienretro. So, das ist eine Zeitschrift, die kostet über 12 Euro, also nicht ganz günstig, und beschäftigt sich ausschließlich mit Serien aus den 80er Jahren. Das ist sehr klug, weil viele in unserem Alter haben diese Digitalisierungsstufe noch nicht erreicht. Die interessieren sich also viel für die Vergangenheit. Es gibt ja ganz viele Gruppen auch bei Facebook und überall, wo es um die 80er geht. Ist auch alles okay. Finde ich ja auch ganz schön manchmal. Das war auch meine Jugend, finde ich toll. Aber die Leute haben dann etwas Haptisches in der Hand. Also ich glaube, diese Idee funktioniert zumindest für ein paar Ausgaben, weil die Leute dann einfach diese Sehnsucht haben, haben auf was umzuändern. Und dann die zweite Sache in diesem Kiosk. Es gibt vermietbare Powerbanks. Powerbanks. Chimpy heißt das. Ich habe das jetzt, das ist jetzt die Marke, das ist jetzt keine Werbung, sondern nur um dem Kind einen Namen zu geben. Chimpy, man kann also für 3 Euro diese Powerbank mitnehmen, nach Düsseldorf fahren, sein Handy aufladen und das zum Beispiel in Düsseldorf oder an jedem anderen Bahnhof, wo diese Dinger sind, abgeben. Gehen die verloren, zahlt man 15 Euro, wo ich denke auch, das ist auch billig, aber man muss sich wahrscheinlich registrieren oder so. Ja. Aber das finde ich auch eine sehr smarte Geschäftsidee. Ich habe in der Vergangenheit immer so viel von zugeparkten Gehwegen und so wilden Autofahrern gesprochen. Ich dachte, ich wollte jetzt mal was Positives,
Smartes. Der Geist von Herrn Polen sozusagen, das bringt uns denn was Positives, das ist doch gut.
Genau, der bringt uns ist was Positives. Genau, das war mein Umtrieb für diese Woche.
Wollen Sie erst? Soll ich erst?
Dann machen Sie mal.
Dann machen Sie erst. Haben Sie noch einen Moment Zeit zu überlegen? Ja,
dann auch schon.
Nein, ja, natürlich. Nein, mein Umtrieb ist auch positiv, auch wenn er erst so ein bisschen komisch klingt, aber ich bin, mich treibt so ein bisschen um, es gibt diesen Spruch, den habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, du bereust doch eher die Dinge, die du nicht machst. Und mir geht es gerade so ein bisschen so, dass ich vor 2 Jahren standen wir vor der Entscheidung, ob wir unsere Freunde in den USA besuchen wollen. Wir haben so ein Wechselmodell mit denen, wir wollen uns jedes Jahr besuchen, wir kennen uns seit über 30 Jahren. Und da habe ich aber gesagt, nee, irgendwie passte das da gerade nicht und wir hatten so viele andere Sachen vor und dann haben wir gesagt, nee, machen wir jetzt nicht. Und jetzt bereue ich das doch so ein bisschen, weil im Moment traue ich mich als Journalist nicht in die USA. Das ist keine Feigheit, aber ich habe schon so ein bisschen Bedenken, dass man scannt, was ich in meinem Handy so habe oder was ich vielleicht auch über Herrn Trump denke, dass ich im Moment sage, das mache ich nicht. Und unsere Freunde haben dann gesagt, naja, wir kommen dann zu euch, wir würden aber gerne in die Sonne. Und da habe ich auch schon gedacht, oh, das passt eigentlich nicht, weil wir haben einen anderen Urlaub geplant noch. Aber meine Frau und ich haben uns dann doch entschieden, jetzt machen wir das mit denen, weil die sind so nett und kommen jetzt hierher. Mhm. Und das abzusagen, wäre mir so blöd. Und da denke ich, man macht das einfach, auch wenn, wenn es anstrengend wird und wir viel organisieren müssen, ist natürlich ein Luxusproblem, dass man das hat. Aber da denke ich schon, mach einfach Dinge und entscheide dich mal eher dafür und geh nicht über diesen Weg der Angst, sage ich mal in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, das hat mich so ein bisschen umgetrieben.
Also meine Umtriebe, die jetzt immer wieder kommen, über die haben wir schon geredet. Aber jetzt speziell treibt meine Frau und mich was ganz anderes um. Wir haben im Juni Goldene Hochzeit. Oh, ja. Und das will auch vorbereitet sein. Also wir haben jetzt nicht gesagt, das delegieren wir alles an die Kinder und die sollen sich da mal was einfallen lassen und wir kommen dann als Gäste dazu, sondern wir bereiten das schon auch selber so ein bisschen vor. Und beim Vorbereiten kommt man dann natürlich auch zum Nachdenken über die Zeit, die man zusammen verbracht hat und wie man sich selber verändert hat, was man erlebt hat. Und das ist dann irgendwie auch ganz schön, weil das dankbar macht. Also das war natürlich auch wirklich schwierige Momente. Vor allen Dingen, ich hatte auch gesundheitlich öfter mal richtig dicke Probleme. Und dann ist aber, wenn man das nachher gemeinsam durchgestanden hat, das nochmal mit einer anderen Erinnerung verbunden, als in dem Moment, wo man noch nicht genau weiß, wie es ausgeht. Ne? Mhm. Und das treibt mich um. Und es liegt auch so ein bisschen am Alter. Ich werde jetzt dieses Jahr 79 und da sind diese Umtriebe durch Denken an die Vergangenheit und daraus dann wieder eine Perspektive für die Zukunft gewinnen, das nimmt bei mir zu, das beobachte ich so ein bisschen. Das hätte ich irgendwie vor 20 Jahren, wäre das glaube ich noch nicht so gewesen.
Hm. Auch ein schöner Umtrieb,
ja. Ja, das ist ja auch ein schöner Umtrieb.
Ja, herzlichen Dank, dass wir wieder bei Ihnen sein durften.
Ja, vielen ganz Dank lieben für Ihr Interesse.
Genau.
Und allen, die das hören, vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
Ja, genau, das sagen wir auch und wir verabschieden uns ja bis zum nächsten Mal und denken, sagen Tschüss.
Schaut nach vorne und tut was.
Genau, tut was, genau.
Ja.
Tschüssing.
Tschüss.